Mein Name ist Julia Ortner, willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Diesmal mit Nicole Schöndorfer, Journalistin, Aktivistin und Bloggerin. Sie beschäftigt sich stark mit feministischen und gesellschaftspolitischen Fragen und ist gerade auf Twitter, dem Ort, wo die österreichischen Journalistinnen und Politikberater wohnen, eine fixe Größe, eine der jungen Frauen, die sich nichts mehr gefallen lassen wollen und ihre Meinung laut kundtun. Der Standard bezeichnete sie etwa in seiner 30-Jahre-Nummer kürzlich als Albtraum aller alten weißen Männer im heimischen Twitter-Universum. Wir wollen heute über Frauen- und Männerbilder in der Gesellschaft reden, zum Beispiel über die Frage, wie darf sich eine Frau benehmen oder was hat der Feminismus in sozialen Medien mit dem realen Leben zu tun. Zuvor aber noch eine entgeltliche Durchsage des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Wir alle essen ja gerne hochwertige Lebensmittel, wenn möglich regional und saisonal erzeugt. Als Konsumentinnen und Konsumenten können wir mit unserer Kaufentscheidung auch ein starkes Signal abgeben und damit einiges bewegen. Denn wenn wir bessere, regionale Produkte wollen, braucht es eine faire Partnerschaft zwischen Handel und Produzenten, die faire Preise für gute Qualität garantiert. Und daher gibt es jetzt einen Katalog mit Regeln, die sowohl die Hersteller als auch die Handelsketten befolgen sollen. Damit niemand seine Marktmacht missbraucht, es keinen Dumpingwettbewerb oder verspätete Zahlungen gibt. Für Verstöße hat die Bundeswettbewerbsbehörde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Nachhaltigkeit nun eine Beschwerdemöglichkeit eingerichtet. Problemfälle können dort anonym gemeldet werden. Alle Links dazu findet man in den Simplecast Notes zu dieser Folge. Schön, dass du heute zu Gast bist, Nicole.
Hallo, ich freue mich auch.
Als erstes kommt ja, wie du weißt, unsere Transparenzpassage, wo wir sagen, woher kennen wir uns, warum sind wir bei du mit dem jeweiligen Gast. Wir zwei sind uns das erste Mal, soweit ich jetzt richtig gerechnet habe, 2013 begegnet, als du bei mir in der Wiener Journalismus FH, da warst du in einer Schreibwerkstatt, soweit ich mich eben erinnern kann. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass du zu den Besten in der Lehrveranstaltung gehört hast, das weiß ich auch noch. Eine Zeit später sind wir uns dann wieder über Twitter begegnet, wo man sich halt wieder trifft.
Stimmt, ja.
Und da bist du mir mit deinen Tweets, auch mit deinen Texten, mit deiner Arbeit aufgefallen und wir haben wieder Kontakt aufgenommen.
Genau.
Das ist eigentlich unsere Kennenlerngeschichte.
Genau.
Nicole, zuerst einmal bitte etwas Aufklärung. Es gibt ja beunruhigte Leser und Leserinnen deines Twitter-Accounts. Auf deinem Profil begrüßt du die Welt mit Ich trinke Männer drinnen. Und bitte erklär doch den verstörten Leuten einmal, worauf sich das Mail-Tiers bezieht und was du damit sagen willst.
Ja, das sorgt tatsächlich immer wieder für Verwirrung oder Angst. Es geht darum, dass Mail-Tiers, Männer drinnen, eben diese gekränkten Männer, wenn man sie auf ihren Privilegienmissbrauch, auf ihren Sexismus, auf ihren Chauvinismus anspricht, die dann total in die Defensive geraten und auch in die Offensive dann natürlich. Und ja, das versteht man dann unter Male Tears, wenn sie sich halt verteidigen. Und es gibt ja leider so einen antifeministischen, ich sage das jetzt einfach dazu, weil sonst kommt es wieder, so einen antifeministischen Eintrag auf Urban Dictionary, den kriege ich auch irgendwie ständig zugeschickt, so von ganz edgy Männern, die mir dann sagen wollen, was Male Tears wirklich heißt. Und da steht halt, dass das das männliche Ejakulat ist. Und ja, das finden sie dann immer so, hohoho, jetzt haben wir dich aber. Und ich weiß halt, dass es diesen Eintrag gibt und das ist halt so, ja, okay, super, klasse. Ich meine, was anderes, danke.
Also versuchst weiter in diese Richtung aufzuklären.
Ja.
Jetzt ist ja etwas Ironie und du bist ja auch jemand, der dann sozusagen auch damit arbeitet. Ich finde persönlich ja, dass Ironie immer noch ein gutes Stilmittel ist, auch gerade in der politischen Debatte. Ich finde auch, ohne Ironie wäre das Leben schwer auszuhalten, auch wenn viele heute meinen, dass ja Ironie teilweise keine adäquate Strategie manchmal mehr ist im Diskurs, um mit der Welt umzugehen. Was kann man jetzt mit Ironie, mit eben auch so Witzen über Male Tears zum Beispiel, als junge Feministin erreichen, außer dass du manche Männer vielleicht kränkst oder verstörst?
Ja, man kann eigentlich sehr viel damit erreichen, weil es macht ja auch dann Spaß, diese Dinge so zu überzeichnen. Also es ist für einen selber und eben für die eigenen Supporterinnen und Supporter natürlich witzig, wenn man ernste Themen eben ein bisschen ironisch oder auch zynisch verpackt. Und ja, ansonsten, es ist natürlich auch weniger offensiv, wenn man es ein bisschen ironisch verpackt, was natürlich dann das Gegenüber, das quasi an oder getroffen wird, ja nicht angegriffen wird, nicht so lustig findet. Ich glaube, dass eben dieses bisschen Humor einfach ja dazugehört zu einem doch sehr ernsten Thema.
Wir erleben ja gerade wieder eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft wieder ein besonders großes Thema in der aktuellen Debatte ist. Es gibt nach wie vor natürlich viel Ungleichheit. Alltagssexismus ist Alltag. Es geht im Wirtschaftsleben um Ressourcenverteilung von immer weniger Ressourcen. Feministinnen, die sich laut und zornig äußern, denen attestiert man ja gerne immer gleich Männerhass. Das war allerdings, glaube ich, schon bei Alice Schwarzer, sozusagen in den alten Zeiten des Feminismus so. Männerhass sozusagen als Bild und harte Kritik an Misogynie mancher Männer. Wo ziehst du da die Grenze?
Also ich glaube, dass es so richtigen Männerhass in dem Sinne nicht gibt, wie es eben jetzt Frauenhass gibt, weil man muss ja eben in den Machtverhältnissen einfach unterscheiden. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt eben über Männer spreche, die ja einfach natürlich in der Hierarchie eine hegemoniale Gruppe sind, im Gegensatz zu Frauen, die ja doch zu den Marginalisierten zählen. Also Männerhass ist, das ist eigentlich immer zynisch und immer ironisch. Also das gibt es in der Form nicht, glaube ich. Zumindest gesellschaftlich, persönlich, klar. Sicher wird es Menschen, Frauen geben, die Männer hassen, ja, okay. Aber in der gesellschaftlichen Debatte ist das einfach eine, wenn man das einer Feministin, einer Frau unterstellt, dann ist das natürlich immer auch ein Versuch, sie zu silenzen und halt vom eigentlichen Thema abzulenken und das eben auf ihre Persönlichkeit irgendwie dann umzuwälzen, obwohl es eben um was ganz was anderes geht.
Wie oft passiert dir das? Also dieser Vorwurf des Männerhasses, passiert dir das ständig oder ab und an? Oder wie würdest du das definieren?
Ja, schon ständig eigentlich. Also im echten Leben, echtes Leben, Internet ist auch echtes Leben.
Aber ja, halt, trotzdem ist das ja. Andere doch echter.
Ja, genau, da eigentlich nicht. Glaube ich jetzt, fällt mir jetzt nicht ein, im Internet halt die ganze Zeit natürlich, weil das halt das Einfachste ist, irgendwie einer Frau, die Männer kritisiert, einfach Männerhass vorzuwerfen, der dann natürlich für diese Kritiker in irgendeiner persönlichen Unzufriedenheit, irgendwie in privatem Unglück, in Unzufriedenheit mit der Sexualität liegt. Also das ist halt, es geht immer klassisch um dieses Silenzen und dieses Persönlichwerden gegenüber von Frauen, die eben kritisch sind.
Wie weit ist eigentlich dein Image in den sozialen Medien, ich sage jetzt mal so als Riot Girl, wie weit ist denn das real? Und wie weit ist es vielleicht auch ein Konzept, wenn man so will, Teil eines Images, das du hast, dass wir alle machen ja Image-Building auf den sozialen Medien. Ja. Wie ist das bei dir?
Also draußen in der Welt ich würde gar nicht sagen, dass ich netter bin oder freundlich.
Das klingt auch wieder bedenklich, ne? Ich bin wirklich aber, ja total nett.
Ja, genau. Aber es ist halt so, dass ich im realen Leben, also in dieses reale Leben immer, dass ich mir die Menschen, mit denen ich interagiere, halt eher aussuchen kann wie auf Twitter oder auf Facebook. Weil es ist jetzt, natürlich passiert es auch, dass mich irgendwer blöd angeht. Draußen, weiß ich nicht, in der U-Bahn, eh klar. Aber halt nicht wegen mir, sondern ja, weil ich halt eine Frau bin oder so. Und ja, ich suche mir dann halt die Menschen, mit denen ich interagiere und diskutiere natürlich aus. Und im Internet ja, kann halt jeder herkommen und mich quasi so anreden, blöd von der Seite. Und dementsprechend reagiere ich halt drauf. Also es ist mehr ein Reagieren.
Bist du dann da schon in einem anderen Modus vielleicht auch? Weil du sagst eben, wenn du es ja schon gewohnt bist, dass irgendwelche Männer auch kommen und dich anreden, irgendwie deppert auch teilweise. Bist du dann schon mehr aggro?
In echt?
Nein, nicht in echt, sondern wenn du da, also kriegt man da schon eine gewisse, wird man da ein bisschen aggro auch?
Ja, Schon. Also vor allem, wenn es halt was ist, es gibt ja immer diesen Unterschied. Es gibt jene, die kommentieren und Fragen stellen, die vielleicht, man kriegt da mit der Zeit dann auch ein Gefühl dafür, wie ernst irgendwie diese Frage wirklich gemeint ist oder ob das jetzt einfach nur irgendwie so dieses Herausfordern, dieses Testen ist. Ja, jetzt erklär mir das bitte zum 150. Mal, weil ich bin ein Mann und du bist einfach dazu da, mir das immer wieder gratis zu erklären. Ja, also wenn es dann wirklich irgendein depperter Kommentar ist oder auch eine depperte Frage, dann ja, wird man natürlich aggro, beziehungsweise ignoriert es halt oder spielt irgendwie da mit und zeigt es halt her so auf die Art, ja, schaut mal, was wieder irgendeiner geschrieben hat. Aber ja, im Normalfall, wenn jetzt irgendwer genuin daran interessiert ist, irgendwas zu erfahren bei einem Thema, was vielleicht jetzt wirklich ein bisschen komplizierter ist, wo ich natürlich jetzt auch nicht von Anfang an irgendwie Ahnung gehabt habe, dann rede ich schon ganz anders. Also, ja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel wir reden immer vom echten und vom nicht-echten Leben, aber also im realen Leben, wenn du jetzt in irgendeiner Situation bist, wo dir halt eben auch irgendwie Fragen von Männern gestellt werden, das heißt, da ist dann trotzdem wahrscheinlich die Stimmung bei dir manchmal ein bisschen anders, ne? Also wenn dich so einer interessiert nach etwas fragt, dann bist du vielleicht da eben in einem anderen Modus, als wenn es im Netz ist, wenn
ja,
ich das richtig verstehe.
Ja, schon.
Kommt drauf an, wie er es macht.
Kommt auch, ne? Kommt drauf an, ja. Also es ist wirklich, es ist mir noch nie passiert, dass irgendwer, oder noch nie, ja sicher irgendwann, noch nie, oder selten passiert, dass irgendwer so auf mich zukommt, irgendwie auf der Straße, wie es eben jetzt auf Twitter ist. Also so offensiv und so aggro und eben doch mit einer Barriere dazwischen. Ich sage jetzt mal, wenn ich auf der Straße irgendwie wirklich so geschissen angeredet werde oder angegangen werde, dann kommt es natürlich darauf an, wie die Situation ist, weil wenn ich jetzt irgendwie alleine in einer menschenverlassenen Gegend bin, dann gehe ich natürlich nicht auf Konfrontation, weil da habe ich Angst natürlich. Wenn das jetzt, keine Ahnung, bei irgendeiner Veranstaltung ist, wo eh überall irgendwie so in Anführungszeichen meine Leute sind, dann bin ich natürlich sicherer, eh klar, es ist ja ganz normal.
Meine Social-Media-Richtlinie lautet Patriarchat zerschlagen. Hast du einmal auf Twitter geschrieben? Ich weiß ja nicht mehr genau, wann es war, aber ich habe wahnsinnig lachen müssen und habe es mir so gut gemerkt. Deswegen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dieses Leben, das du jetzt quasi auch in dem Fall auf Twitter hast, als zornige junge Frau mit den alten weisen Männern, manchmal gar nicht so lustig ist. Und ich sage jetzt gleich sicherheitshalber dazu, weil das wissen wir auch, dass sehr viele, dass es auch Männer gibt, die sich durch alte weise Männer auch gleich negativ angesprochen fühlen, dass es natürlich kein diskriminierendes Bild ist, sondern eine Typusbeschreibung jener, die in der Gesellschaft noch immer das Sagen und die Macht haben.
Ganz
das
genau.
Muss man immer dazu sagen, ne, dass nicht wieder eine Verwirrung entsteht.
Ja.
Aber ist das eben etwas manchmal, diese Auseinandersetzung mit dem Bild des alten weißen Mannes, was auch belastend ist für dich?
Ja, sicher. Also es ist ja schon belastend, sich darüber im Klaren zu sein, dass eben die Herrschaftsverhältnisse noch immer und wahrscheinlich noch sehr, sehr lange Zeit genauso sind. Also, dass ich mich eben gegen diese alten weißen Männer, die ja, das sage ich jetzt auch nochmal, das ist ja nicht mal ein wertender Begriff, es ist einfach, es sind Zuschreibungen. Alt, weiß, Mann. Ja, wenn das jemand ist, dann ist er das. Also, es ist insofern belastend, dass es halt real ist, also dass ich mich eben gegen diese alten weißen Männer durchsetzen muss oder wenn ich irgendwas erreichen will, eben an ihnen vorbei muss, weil sie einfach in jeder Lebenslage, ob das jetzt Job ist oder sonst was, einfach die Deutungshoheit besitzen. Und da muss man natürlich dran vorbei und das ist schwierig und belastend und zehrt natürlich, ja.
Wie sind die Reaktionen auf dich und manche Meinungen, die du vertrittst, eben wieder in sozusagen normalen Gesprächen, wenn du mal auf der Straße bei Veranstaltungen oder sonst wo mit Leuten ins Gespräch kommst? Wie sind da die Reaktionen?
Vielleicht ein bisschen sanfter. Also es gibt schon immer wieder natürlich Gegenrede oder Nachfrage, sage ich jetzt mal eher. Und es kann natürlich auch zum Streit kommen, also das habe ich natürlich auch öfters, natürlich nicht so auf nicht so einem niedrigen Niveau, wie es jetzt zum Teil auf Twitter passiert.
Also keine Schlägereien. Das beruhigt mich, ja.
Genau. Also es kommt dann auch nicht mal zu Beschimpfungen. Also es ist eigentlich sehr zivilisiert.
Beruhigend, ja. Nicole Schöndorfer schlägt sich nicht und beschimpft nicht.
Wichtig zu sagen.
Wichtig zu sagen. Okay.
Keine Angst, wenn er mich trifft. Was wollte ich jetzt sagen?
Dass es schon auch zu Disput kommen kann.
Auf jeden Fall. Und das ist ja grundsätzlich jetzt mal nichts Schlechtes, weil ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ich mich dann selber auch rausfordern kann immer wieder. Weil ich bin es ja jetzt noch nicht so gewöhnt, dass ich irgendwie meine Antworten immer sofort parat habe, sondern halt auch im Streitgespräch einfach dann Worte finden muss, die ich eben dann ja vielleicht beim nächsten Streitgespräch schneller habe und dann besser streiten kann, so auf die Art.
Als ich Ende 20 war, also in deinem Alter, gab es diese gesamte Ebene des Austausches über soziale Medien in der Form ja nicht. Und aus heutiger Sicht, muss ich sagen, bin ich auch ganz froh darüber, weil man spart sich natürlich auch was. Ich meine, es ist beides, nicht? Vorteil und Nachteil zugleich. Bereichern diese Möglichkeit des Austausches, gerade auch über Gesellschaftspolitik, über Feminismus, bereichert das mehr deiner Meinung nach oder manifestieren sich diese Frontstellungen, die es natürlich gibt, dadurch vielleicht auch manchmal noch mehr, verschärfen sich noch mehr, also dieses Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen?
Ja, ich glaube beides. Also es bereichert natürlich, Netzfeminismus bereichert total, es ist möglich, mit der ganzen Welt irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, eine Bewegung aufzubauen, wie zum Beispiel MeToo. Und ja, das ist natürlich super. Und es ist auch für einen persönlich natürlich wenn man es, was heißt richtig macht, wenn man irgendwie dementsprechend ankommt und anknüpfen kann an andere, natürlich auch ein super Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, damit halt irgendwie auch arbeiten zu können. Also das als Teil irgendwie seines Berufs oder seiner Arbeit zu sehen. Bildungsarbeit zum Beispiel. Und andererseits natürlich, also man kriegt einfach mehr mit. Es schreibt einfach jeder das rein, sagt jeder das ins Internet rein, was man vorher vielleicht eben nicht mitbekommen hat, weil es einfach nicht so verbreitet worden ist. Und da ist es natürlich so, dass sich Fronten verhärten, wenn man das so sagen will. Das klingt so irgendwie nach Kriegsrhetorik. Aber ja, man weiß zumindest auch, das ist eigentlich ganz gut. Es ist sehr enttarnend. Mhm. Also es ist mir echt schon oft passiert, dass ich jetzt besonders auf Twitter, ich bewege mich meistens auf Twitter, Facebook nicht mehr so, ich habe schon meistens irgendwie gemerkt, dass ich zuerst eine Person vielleicht okay fand. Also gerade am Anfang, da bin ich wirklich so allen Schwuni-Alphas gefolgt und mittlerweile sind nicht sehr viele mehr übrig geblieben, weil ich einfach gemerkt habe so, okay, na, der ist nicht cool oder so. Ich meine, es sind tatsächlich meistens Männer, die ich dann nicht mehr cool finde, weil sie eben dann auch, aber auch wenn es eine Facette nur ist ihrer Persönlichkeit, aber alleine, dass sie diese Facette eben zeigen im Internet, die vielleicht chauvinistisch ist, die vielleicht sexistisch ist, ja, es ist ganz gut zum Aussortieren, mit wem man irgendwie gerne interagieren würde.
Ich finde ja auch, dass eine sehr positive Seite einfach dieser Möglichkeiten ist, dass man im Diskurs, also gerade auf Twitter finde ich, dass es da die Möglichkeit gibt, dass einfach andere Stimmen auch zu Wort kommen und andere Leute und eben nicht nur die üblichen Verdächtigen, die wir eh alle kennen und mit denen wir auch zum Teil natürlich selber interagieren und dass es da ein Forum gibt, wo es halt auch eine andere Öffentlichkeit gibt und eben auch Menschen, die vielleicht, es gibt ja dann auch ganz interessante Leute, finde ich, die keine Anbindung an ein Medium haben oder an Medien, die aber einfach da eine Plattform finden. Ich denke aber auch, dass sich manche Journalisten aus der alten Welt, wenn du so willst, also als alles noch klarer geregelt war, nicht, wer sozusagen ausgibt und wer rezipiert, dass die da sich schon leicht bedroht fühlen, auch durch Leute.
Voll, voll. Ich habe nämlich auch erst vor kurzem irgendwie wieder drüber nachgedacht und was drüber geschrieben. Eben, da ging es auch wieder darum, so ja, Social Media haben irgendwie den Diskurs kaputt gemacht und sind so destruktiv und keine Ahnung was. Und das Ding ist, dass das eigentlich nur jene sagen können, die von Anfang an, auch jetzt vor dem Internet, aber immer schon das Privileg gehabt haben und die Möglichkeit gehabt haben, zu einer Öffentlichkeit zu sprechen, die einfach das kennen und das aber noch nicht kennen, dass eben Gegenrede gibt und dass vielleicht jemand, der jetzt vielleicht nicht so viel gesellschaftliches Ansehen genießt, wie eben jetzt der große Alpha, dass die halt auch ja, ganz normal irgendwie Inhalte ins Internet reinschreiben können und eine Bewegung und eine Community haben. Und darum finde ich das immer extrem problematisch, wenn das jemand sagt, so na, Social Media, das ist so destruktiv und irgendwie, das sagen ja wenig Privilegierte nicht, weil das für sie einfach was Neues ist. Sie hatten nicht immer das Privileg, zu einer Öffentlichkeit zu sprechen, irgendwie gehört zu werden und dagegen zu reden, wenn jetzt irgendwer was Diskriminierendes sagt oder das, was Angriffiges sagt. Und ja, daran müssen sich aber Privilegierte und Alphas, wie wir sie nennen, natürlich gewöhnen.
Erklär mal, ab wann ist man für dich ein Alpha? Also wie viel Follower, da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Ja. Ne? Also wie viel Follower braucht man da oder was für eine Attitüde braucht man da? Was ist, weil, ohne jetzt, du brauchst jetzt keinen Namen nennen, sondern was ist das Profil für dich?
Ja, ich glaube, es geht eigentlich weniger um Follower. Es geht wirklich um dieses Mindset so ein bisschen, dass man eben dieser Gatekeeper ist und immer schon war und jetzt auch im Internet dieses Gatekeeping weitermacht und natürlich sehr viel Interaktion hat auf seinem Kanal, sage ich jetzt mal, und aber auch im Real Life wieder eine Machtposition hat. Also diejenigen, die jetzt im Real Life, im Job eine Machtposition haben, die haben die natürlich auch im Internet und das sind halt die Alphas. Und ich glaube, es ist auch eher eine bisschen ausschließende Attitude, die diese Alphas zeigen.
Also so wie es für dich dann ankommt teilweise, wenn ich verstehe.
Ja.
Wir haben jetzt ja auch eine große Debatte erlebt in den letzten Wochen über den Fall von Sigi Maurer. Da ist viel gesagt worden und geschrieben worden und diskutiert worden. Du hast eben auch da deine klaren Meinungen geäußert. Was ich interessant finde oder was ich mich frage ist, glaubst du jetzt, dass dieser Fall Maurer, also eben auch eine junge Frau, die gegen Sexismus jetzt was tun will, gegen Hass im Netz, glaubst du, bringt der die Debatte so ganz grundsätzlich weiter zu diesem Thema, gerade Hass im Netz? Ich finde jedenfalls beachtlich und auch erfreulich, dass offensichtlich sehr viele Männer auch für dieses Crowdfunding, das es im Zuge dieser Geschichte über RespectNet gibt, dass da offensichtlich sehr viele Männer sich beteiligen. Das fand ich jetzt schon mal beachtlich.
Ja.
Ist es für dich über das hinaus, glaubst du, ein wirklicher Schritt, zumindest in Österreich?
Ja, glaube ich schon. Also ich habe auch immer wieder mit Freundinnen und Freunden, die eben nicht so aktiv auf Twitter sind oder gar nicht eigentlich, auf Twitter aktiv sind, die haben den Fall natürlich auch mitbekommen. Und weiß ich nicht, letztens sind wir erst zu Halloween beim Craft-Bier-Laden vorbeigegangen und ich habe halt zu jedem gesagt, ja, wisst ihr irgendwie, was das für einer ist und alles so, ja,
der also Fall, also muss man sagen, das ist der Craft-Bier-Laden dem Besitzer, um dem es, also sozusagen, wo dieser Rechtsstreit mit der Sigi Maurer war.
Ja. Genau, also da wissen eigentlich schon alle ganz gut Bescheid, was da passiert ist und haben auch eine klare Meinung dazu. Und ich glaube schon, dass das die Debatte gesamtgesellschaftlich, zumindest Österreich, wienweit, keine Ahnung, ein bisschen weiterbringt. Aber auch nur deshalb, weil sich die Sigi eben dazu entschieden hat, ordentlich Druck zu machen und da jetzt echt was draus zu machen. Also automatisch, glaube ich, wäre das jetzt nicht gegangen. Natürlich ist sie auch prominent, das ist gut.
Als Ex-Politikerin, muss man sagen, hat sie natürlich auch
Reichweite
und kennt Leute, mit denen sie vernetzt ist. Das war sicher auch hilfreich in der Situation. Ne?
Genau. Mhm.
Aber sie nützt es eben für eine
gute Sache.
Grundsätzliche Sache.
Ja. Ne? Mhm. Und dass so viele Männer gespendet haben, das hat mich auch überrascht. Ich meine, ich hab irgendwie nie drüber nachgedacht, ob das jetzt mehr Männer oder mehr Frauen sein würden. Aber ja, hat mich überrascht. Und natürlich dann habe ich weiter überlegt, irgendwie ja, okay, irgendwie die Männer haben irgendwie generell mehr finanzielle Ressourcen und sind da vielleicht ein spendabler, beziehungsweise glaube ich, dass halt, und das ist gut, viele vielleicht damit ein bisschen was gut machen wollen, die sich eben für diesen Biershop-Besitzer natürlich schämen und sich denken, na, das gibt's ja nicht, dass andere Männer so sind und da jetzt mithelfen wollen. Also ja, irgendwie ein bisschen persönliche Betroffenheit von Männern vielleicht auch, dass sie sich denken so, Alter, das gibt's ja nicht.
Mhm. Ja. Also dass es da, glaubst du, auch so eine Reflexion gibt, auch über die, also was ja oft eingefordert wird, auch in der Debatte, was ja du, glaube ich, auch öfter sagst, ist die eigene Stellung als Mann, die eigenen Privilegien als Mann, was einem selbstverständlich scheint, genau, zu reflektieren und einfach ein bisschen zu schauen, was andere Männer so machen auch. Ne?
Ja, genau. Und ja, ich glaube eben, dass es dafür eben wirklich so krasse Beispiele einfach braucht. Eben weil, also was da die Sigi an Nachrichten bekommen hat, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also das ist ja, da wird keiner sagen, so, na, so schlimm finde ich es nicht. Also das kann man nicht sagen, schon gar nicht laut. Und ich glaube, dass es eben solche drastischen Beispiele braucht und auch diese prominenten Einzelfälle braucht, obwohl das Problem natürlich viel größer ist. Aber um Aufmerksamkeit zu generieren, braucht es natürlich diese großen Fälle.
Mhm. Gut, und wie die strafrechtliche Seite ist, das werden wir ja sehen, weil ja, die Sache ist ja sozusagen noch nicht durch. Und die Sigi Maurer wird da ja dranbleiben. Und wir wissen natürlich eben, das Problem ist ja offenbar, also mit der gültigen Rechtslage, dass da etwas passieren muss, glaube ich, sind sich ja auch viele sicher, ja, wenn man was tun will gegen Hass im Netz. Und wenn es offensichtlich nicht möglich war, trotz dieser Botschaften, die sie bekommen hat, die so klar zuzuschreiben, dass man wirklich sagen konnte, der ist es und der wird jetzt sozusagen dafür drankommen, sondern sie ja drankommt, ist natürlich eine strafrechtliche Ebene, aber da werden wir ja, ja, sehen, ob sich da was bewegt. Ne? Ja. Also zumindest habe ich schon den Eindruck, dass es mehr Bewusstsein auch da gibt, dass es ja, juristisch nicht befriedigend ist, die Lösung für alle Beteiligten. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Ich fand es ja auch ganz, ganz witzig, irgendwie diese Doppelmoral. So ja, die Sigi muss jetzt irgendwie, die ist sowieso für ihren Account verantwortlich und für alles, was sie schreibt. Und sie ist Medieninhaberin. Das war ja sehr interessant, dass viele das Medienrecht nicht gekannt haben bis zu diesem Zeitpunkt, wo es hieß, okay, ihr habt einen Twitter-Account, ihr seid Medieninhaber.
Mhm. Finde ich aber gut, dass die voll Leute jetzt,
ja,
weil
sicher,
es ist so.
Ja, voll.
Man muss am Lehrer klar sein. Ne?
Ja.
Ein Haufen Medien, ja,
ja,
ist so. Ja,
genau.
Ja.
Und das natürlich bei ihm, das anscheinend nicht so gilt. Also irgendwie er als Medieninhaber wird dann in Frage gestellt, ob er das wirklich geschrieben hat. Das ist ein bisschen verwirrend und es ist, ja, nervt.
Ist jedenfalls juristisch schwierig, nervt, ja, und nicht wirklich nachvollziehbar, aber eben zumindest tut sich auch auf dieser Ebene jetzt was. Viele Medien tun sich, auf der anderen Seite sieht man auch, trotzdem finde ich noch immer schwer, trotz MeToo, was du eben auch erwähnt hast als große Kampagne und anderen sozusagen Kampagnen und anderen Vorkommnissen, einen verantwortungsvollen, sensiblen Umgang zu finden, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, also diese ganzen Thematiken. Warum ist das deiner Ansicht nach so mühsam? Und was kann man dagegen unternehmen, dass da sozusagen Medien auch sensibler umgehen mit diesen Themen? Weil ich denke jetzt zum Beispiel ein Thema, das ich da auch immer sehr wichtig finde, Berichterstattung über Suizide, ist eines, ja, wodurch die allermeisten, sage ich schon, wissen und die allermeisten sich dran halten und es ist möglich, mhm, da diese Standards, die es gibt, nicht nur durch den Presserat, sondern das ist eigentlich in Österreich relativ Common Sense, dass die eingehalten werden, abseits, sage ich, von einzelnen grauslichen Geschichten, die gibt es schon immer wieder. Ja. Aber im Prinzip bei Suizidberichterstattung gibt es einen Common Sense. Warum ist das bei Gewalt gegen Frauen, sexuelle Diskriminierung, diesen Themen noch nicht so ausgeprägt in Österreich?
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Vergleich. Das stimmt eigentlich. Die Suizidberichterstattung ist eigentlich halbwegs okay.
Bis also mit, es gibt dann schiere Ausnahmen,
genau,
die finde ich dann besonders,
ja,
schier. Ja.
Wenn man so an Avicii oder denkt oder so.
Aber das gibt es dann. Aber ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, wird da korrekt gearbeitet. Ne?
Ja, das stimmt. Warum das bei Gewalt gegen Frauen so schwierig ist, ja, das ist eine gute Frage. Es hat halt auch wahrscheinlich wieder mit Machtverhältnissen zu tun. Und ich glaube auch, dass manche Medien, und da spreche ich natürlich wieder den Boulevard an, aber ja, auch Qualitätsmedien, glaube ich, mittlerweile schon wissen, wie man eigentlich berichtet und dass eine Vergewaltigung keine Sexattacke ist und man jetzt nicht dazu schreibt, ja, irgendwie der Ex-Mann hat die Frau ermordet, weil sie eine außereheliche Affäre hatte oder so. Das tut halt einfach nichts zur Sache. Ich glaube, dass viele Medien das schon wissen, dass das irgendwie nicht cool ist, aber es halt trotzdem machen, weil es erstens mal wird es nicht sanktioniert und zweitens, ja, es ist halt immer noch irgendwie spannender, wenn da irgendwie Sexattacke steht als wirklich Vergewaltigung. Und Sexattacke klingt halt irgendwie ein bisschen, ja, so nach mehr, weiß ich nicht, Hollywood oder so. Und da steht Sex drin und Vergewaltigung ist halt so, okay, das ist Gewalt und das ist schier. Und ja, ich finde, es sollte, wenn es halt wirklich das Problem ist, dass das manche Medien nicht wissen oder manche Redakteurinnen und Redakteure nicht wissen, in solche Seminare oder irgendwie Workshops investiert werden.
Also dass Medien selber sagen, wir würden gerne jetzt zu dem Thema, zum Beispiel der ganze Themenkomplex Gewalt gegen Frauen, genau, sexuelle etc., auch gegen Männer natürlich, ja, ne? Also einfach laden wir uns Experten ein und die schulen unsere Leute, genau, wie man damit umgeht.
Genau, aber eben, ich weiß nicht, in welchem Prozentsatz das jetzt wirklich so ist, dass man es nicht besser weiß. Weil es ist ja so, wenn man sich damit beschäftigt, und das sollte man ja tun, wenn man einen Text drüber schreibt, dann kennt man auch, es gibt ja Leitfäden von der Allianz Gewaltfrei Leben zum Beispiel. Also da steht ganz viel drinnen, wie man am besten berichtet, wie man mit Betroffenen umgeht, wie man mit Tätern umgeht.
Und ja, das findet man auch im Netz, diese Leitlinien.
Genau, das findet man und ich weiß nicht, also das, darum frage ich mich, ob es wirklich halt Unwissen ist oder irgendwie botschert sein, ja.
Oder vielleicht doch auch zum Teil, man muss es ja nicht immer unterstellen, aber doch zum Teil auch, das damit kalkulieren, dass es halt Themen sind, die Leute reizen, interessieren, dass man halt hinschaut, dass man es liest,
ja,
wird schon
voll,
auch immer
voll
ein Teilaspekt wahrscheinlich sein.
Ja, das glaube ich auch. Grad, ja. Ne? So schier das ist.
Ja, ja, so schier es ist. Ja. Ja. Bei deinen Texten jetzt, wenn ich mal anschaue, was du schreibst, also sowohl sozusagen größere Texte von dir oder eben auch sozusagen kurze Texte auf Twitter, viele deiner Texte sind pointiert und gescheit.
Danke.
Und manche, gerne, ohne Schleim, manche haben dann so einen gewissen Zorn und eine gewisse Wut in sich. Da bin ich dann ehrlicherweise, manchmal schreckt es mich dann auch kurz im ersten Moment, wenn du das liest. Vielleicht dann denke ich mir, dann reflektiere ich dann auch immer gleich und denke mir, vielleicht auch, weil ich eine mittelalte, ich sage lieber mitteljunge, weiße Frau bin, die sich halt schon irgendwie in die Welt gefügt hat. Ja. Ja? Und dann lese ich das und dann denke ich mir aber dann doch, gut, dass es die Schöndorfer gibt, dass die das jetzt da so reinschreibt. Diesen Effekt, kennst du den von dir auf andere Leute? Dass es sie manchmal auch ein bisschen schreckt?
Ja. Also es ist.
Oder bin ich da die Einzige?
Ich glaube, du bist nicht die Einzige.
Ich
glaube, viele sagen es natürlich auch nicht,
ja,
weil sie vielleicht irgendwie Angst haben, dann mir auf die Füße zu treten oder so. Aber na klar, also das kommt ja von irgendwo. Und manchmal glaube ich halt, dass dieser Nachdruck und diese Wut, dass ich die halt besser irgendwie reinbringen muss in so einen Tweet oder Text. Weil, ja, irgendwie lieb sein und nett sein hat noch niemandem irgendwas gebracht, am allerwenigsten Frauen, die um ihre Rechte gekämpft haben. Und ich finde, dass es oft ein bisschen, ich meine, nicht von dir natürlich,
weiß ohne ich, Schleim jetzt,
ja, aber halt oft eben so ein Tone-Policing ist. Also irgendwie so, ja, jetzt, ich meine, du hast vielleicht eh recht, aber kannst du es nicht vielleicht ein bisschen netter sagen? Weil dann würden da vielleicht mehr Leute zuhören und dann ist irgendwie so, nein, so nein, ich kann es nicht, natürlich kann ich es netter sagen, aber es bringt ja nichts. Also es, weiß ich nicht, ich wehr mich quasi als, oder auch von, ja, Online-Gewalt-Betroffene, ich wehr mich gegen irgendwas und gegen diejenigen, die eben die Gewalt anwenden. Und warum sollte ich zu denen irgendwie, warum soll ich bitte Danke sagen? So kannst du mich vielleicht nicht weiß ich nicht, blöde Schlampe nennen, geht das vielleicht?
Entschuldige, ja. Das wäre schön. Ja, genau. Also das kann ich natürlich nachverstehen. Nein, also ich muss sagen, das wäre natürlich, sehen andere Leute sicher anders. Ja. Aber es ist bei mir jetzt dann eben nicht so, dass ich mir, also es ist so manchmal so ein kurzer Moment des Schreckens. Mhm. Dann denke ich mir, aha, interessant. Dann überlege ich es mir. Und dann ist es aber, also zu dem Schluss, den du nennst, wo vielleicht andere kommen, na, das könnt ihr aber auch netter sagen. Mhm. Also zu dem bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ja, ja. Würde ich jetzt nicht kommen. Ja. Weil ich finde das eben auch total legitim. Und ich finde eben, es hat ja auch eine Qualität, dass du das so einfach machst, wie du es machst. Bist du ein Mensch grundsätzlich, also wenn es dann so um Emotionen geht, der, also gibt dir das dann auch was, dass du da so ein bisschen Dampf ablässt, oder ist es eher so, wie soll ich sagen, ein Mechanismus, dass man nicht manchmal an etwas auch verzweifelt, an irgendetwas, was einen kränkt, stört, was immer?
Ja, Dampf ablassen, es ist eigentlich eher erschöpfend. Also es ist so, dass wenn ich mir dann, auch wenn ich jetzt in echt mit einem anderen Menschen irgendwie streite oder diskutiere und das halt ewig geht und irgendwie die Einsicht nicht kommt und keine Ahnung was, dann ist das wirklich erschöpfend. Also ich versuche mir dann natürlich selber irgendwie was rauszuziehen, womit ich arbeiten kann, eben wie ich vorhin gesagt habe, Formulierungen fürs nächste Mal mitnehmen oder so. Aber grundsätzlich ist es schon exhausting einfach. Und auf Twitter, im Internet ist es vielleicht dann wirklich mehr so Katharsis. Also, aber auch deshalb, weil ich natürlich weiß, dass die dann da sind, die eben mit mir einer Meinung sind und die solidarisch sind und mich einfach bestärken, und das fühlt sich dann natürlich schon gut an. Also das ist dann wirklich, okay, passt.
Dann hat es auch eine andere Qualität für dich jetzt, als wenn du es sozusagen mit jemandem so sprichst. Warst du eigentlich schon als Mädchen, als kleine Nicole, warst du ein zorniges Mädchen oder hat dich die Welt dann ein bisschen auf zornig gemacht? Wie war das bei dir?
Ja, die Welt hat mich auf jeden Fall zornig gemacht.
Also du warst total nett und cozy und die Welt hat dich total zornig gemacht.
Ja, also ich bin ein Einzelkind und war eigentlich immer sehr behütet. Also ich habe auch echt relativ spät, ja, jetzt nicht irgendwie mit so, nicht schon in der Schule angefangen, mich irgendwie mit Feminismus zu beschäftigen, sondern erst dann im Studium. Und zumindest direkt und wissentlich. Und ja, ich glaube, ich war schon ein nettes Kind, aber wahrscheinlich auch ein verwöhntes Kind, eben dadurch, dass ich ein Einzelkind war. Aber andererseits mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Das hat mich bestimmt geprägt. Ja, also ich weiß nicht. Ja, ich würde sagen, die Welt hat mich zornig gemacht.
Als ich sie dann, es ist immer so gut, dass man jemanden hat. Ja. Es war die Welt, also die nette kleine Nicole, und die Welt macht sie zornig. Wann hast du dann für dich definiert, also du hast jetzt gerade gesagt, das war bei dir eigentlich erst dann, als du zum Studieren nach Wien gegangen bist, einen Begriff, eben so dieser Moment, wo man sagt, ja, also ich definiere mich als Feministin. Mhm. Was war das? Gab es da ein Momentum für dich, oder war das eher Entwicklung dann in Wien? Mhm. Und wie war das dann eben so für deine Family und deine Mutter, wie du das dann vielleicht auch dann auch offen gezeigt hast, dass du dich so definierst?
Puh, also ich weiß diesen Moment nimmer, den gab es bestimmt, aber ja, das war halt einfach dann die Sozialisation in Wien und im Studium und dann natürlich irgendwie mit der Demokultur, und da ist das dann irgendwann gekommen. Und ich glaube, wenn man eh schon, also mir war schon bewusst, dass es Feminismus gibt, dass es Feministinnen gibt, wofür sie sich einsetzen, dass Frauen es schwerer haben als Männer, das war mir alles schon bewusst. Und ja, irgendwann habe ich dann beschlossen, da irgendwie so ganz offen irgendwie dann mitzugehen und meinen eigenen Weg irgendwie da mir durchzubahnen in diesem Kampf. Und irgendwas hast du noch gefragt vorher?
Wie dann deine, weil du erwähnt hast, deine Family oder so, wie die dann reagiert haben, weil das ist ja oftmals dann auch für die Familie, sage ich, ein interessanter Moment, nicht? Wenn man dann kommt und sagt, also übrigens, nicht?
Mhm. Ja, also das war auch eigentlich eher so eine Entwicklung. weil ja, die ersten Texte, sage ich mal, waren vielleicht jetzt ein bisschen anders als die ich jetzt schreibe natürlich. Und das war dann eben schon eine Entwicklung. Und meine Mutter war auch nirgendwo auf Social Media, was eigentlich ganz gut ist. Und zum Beispiel mein Papa schon. Und der ist mittlerweile super, also er war noch nie nicht supportive, aber also wirklich so offen supportive. Ich meine, manchmal denke ich mir schon so, ich hoffe, dass er irgendwie manche Sachen einfach nicht liest, also nicht von mir, aber die Reaktionen, weil ich ihm das einfach nicht zumuten will, weil ich denke mir, wenn ich jetzt kein Internetmensch bin und ich sehe da, was da irgendwie drunter kommentiert wird, dann zerreißt mir das Herz wirklich und ich mache mir Sorgen. Aber so, ja, es gehen eigentlich alle ganz gut damit um. Ich meine, vielleicht wollen sie auch irgendwie einfach nur eben supportive sein. Mal schauen, wann Kritik kommt.
Wann sie sagen, du, so, diese Frage überhaupt, wie darf sich denn eine Frau benehmen? Wie soll sich eine Frau verhalten? Ich kann mir vorstellen, dass du auch oft mit guten und weniger guten Ratschlägen ungebeten versorgt wirst, wie du dich vielleicht anders, netter, weiblicher benehmen sollst, oder?
Ja, natürlich. Eben wie ich vorhin schon gesagt habe, das Tone Policing natürlich. Also ich soll mich doch bitte ein bisschen schöner ausdrücken und ein bisschen zurückhaltender sein und mir halt was sagen lassen natürlich. Also es sind halt die klassischen Sachen und Ratschläge, die man halt als vor allem junge Frau bekommt. Also so in meinem Fall halt natürlich auch so, weil ich halt in keinem etablierten Medium irgendwie bin. So, ja, wenn du ein bisschen das und das so machst und dich vielleicht ein bisschen mehr anpasst, dann winkt vielleicht auch der Job dort und da oder so. Und ich habe halt dann irgendwann angefangen, das nicht mehr zu glauben und habe mir halt dann gedacht, so ja, es ist echt schon wurscht, ich kann einfach sein, wie ich will am besten. Weil irgendwie ein bisschen zurückzuschrauben bringt mir jetzt auch nicht die Top-Position. Aber ja, genau. Also es sind halt immer diese Ratschläge, die man halt kennt, von wegen sei netter, sei zurückhaltender, sei leiser und ja, pass dich an, red nicht dagegen. Ja, es ist natürlich eine Form von Silencing, wenn man sagt so, hey, wenn du ein bisschen leiser bist, dann bekommst du auch das und das. Also das ist halt Klassiker.
Ich finde es auch ganz bezeichnend, dass es quer durch die Medienlandschaft ja einige männliche Kolumnisten gibt, die sich mit antifeministischen Zugängen und Texten ganz gerne hervortun. Ja. Nenne jetzt auch keinen Namen. aber es gibt eigentlich, wie wir ja wissen, noch keine regelmäßige Nicole Schöndorfer-Kolumne.
Ja.
Wo würdest du denn gern kommentieren? Ich finde ja übrigens, also ich fand es wirklich interessant und auch amüsant, dass du es wirklich geschafft hast, bei deinem Gastkommentar in der Presse kürzlich das Wort Circle-Jerking unterzubringen, muss man sagen, ist schon per se auch eine zusätzliche
Voll.
Leistung zu dem guten Text.
Ja, ja.
Wo würdest du gerne eine Kolumne schreiben?
Boah, das ist echt schwierig zu sagen. Das fragen mich viele.
Ja. Weil du hättest ja vieles, was du erzählen wolltest.
Ja, absolut.
Also regelmäßig,
es kommt,
ne?
Ja. Es kommt
ich meine, du hast ja immer wieder auch Texte,
ja.
Und, aber eben nicht in dieser Regelmäßigkeit.
Genau,
deswegen
genau.
Frage ich.
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, das Wichtigste wäre, ich meine, jetzt es ist jetzt nicht die Krone und es ist jetzt natürlich nicht Ö24 und dieser klassische Boulevard würde ich natürlich nicht machen und würde ich auch nie bekommen.
Also Wolfgang Fellner und
I'm
du,
sorry.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht, aber
ich glaube auch nicht.
Kannst du mal schauen. Du,
aber
vielleicht ist er offener, als wir glauben. Ne?
Ja, oh Gott, man.
Nein. Nein, ich glaube nicht.
Ich bin nicht so offen.
Okay,
doch nicht. Wenn es ein Medium ist, mit dem ich halbwegs was anfangen kann. Es gibt bei jedem Medium irgendwas, was mich stört. Es ist immer so. Und die mir irgendwie okay, faire Konditionen anbieten, die mir jetzt auch nicht reinreden. Also dann würde ich mir das schon überlegen, in einem Qualitätsmedium natürlich. Und ja, wäre schon ganz gut.
Ja, es hören uns ja einige Kollegen und Kolleginnen, wie wir wissen. Also
Hire
vielleicht Vielleicht denken Sie sich, ja, wäre das für uns vielleicht eine attraktive Kolumne? Du hast es einmal gesagt. Man kann nicht sagen, du hättest es nicht gesagt.
Das stimmt.
Oder? Das ist auch wichtig.
Ja.
Du hast es schon erwähnt, sich zum gewissen Grad anpassen, nach den geltenden Regeln spielen, um dann im System etwas zu erreichen und teilweise gemeinsam auch mit anderen Frauen vielleicht zu verändern. Diesen Weg kannst du für dich, wenn ich dich richtig verstehe, eher nicht so vorstellen. Der ist dir eher zu lasch, so wie ich das jetzt beschreibe, oder?
Ja, schon. Also ich glaube auch nicht wirklich dran, dass das also in dieser Form möglich ist. Also das System von innen heraus zu zerstören, also zumindest jetzt wäre es so, wenn eben Frauen irgendwo ganz nach oben kommen dann, oder gekommen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in gewisser Weise nach den Regeln des Patriarchats und des Kapitalismus gespielt haben, natürlich sehr groß, und dass irgendwie andere Frauen und Marginalisierte in irgendeiner Form darunter gelitten haben, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt natürlich nicht irgendwie Frauen in Führungspositionen irgendwas Böses unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass das eine böse Absicht dahinter ist grundsätzlich. Aber es ist halt einfach so, das System ist so, dass man halt gewisse Abstriche machen muss. Also
aber so diesen Weg, also das kann ich schon nachvollziehen, deinen Punkt, aber den Weg, dass man sagt, ja, also und ich denke doch aus eigener Erfahrung, ich denke schon, dass es den gibt, dass man eben sagt, okay, es gibt gewisse Grundregeln, das wissen wir, und die kann man natürlich alle hinterfragen. Ja, wir wissen auch, die werden wir nicht von heute auf morgen ändern.
Ja.
Aber ich denke dennoch, dass es eben auch Frauen gibt, die da eine Führungsposition haben, die eben wirklich aktiv und interessiert und bemüht sind, andere Frauen da sozusagen mit einzubinden, mitzunehmen, was ich ja glaube sowieso der klügste Weg ist, um gemeinsam mal einen langsamen Prozess was zu schaffen.
Ja.
Also aber an das glaubst du dann schon, so wie ich es jetzt beschreibe, schon?
Das glaube ich schon, ja.
Okay.
Also aber eben da muss man schon auch irgendwie eine gewisse, ich weiß nicht, eine gewisse Macht haben, um überhaupt dorthin zu kommen, also, und eben das so machen zu können, wie man es eben gerne hätte.
Wie stehst du eigentlich, es gibt ja die unterschiedlichsten auch Zeiten und Entwicklungen und Bilder im Feminismus, wenn wir zurückblicken, auch so grundsätzlich, wie gehst du mit diesen Feminismuskonzepten um? Ich sage jetzt mal zum Beispiel eben Simone de Beauvoir oder Alice Schwarzer früher. Mhm. Dann in Österreich haben wir eben Kolleginnen oder Journalisten, auch wie die Elfriede Hammerl, die da sehr prägend war. In den 90ern war es dieser Viva-Feminismus, so Charlotte Roach und so.
Ja.
Das sind die Dinge, die mich dann halt auch mehr sozusagen damals auch geprägt haben in der Generation. Und heute haben wir Lori Penny. Also siehst du da in all diesen Konzepten etwas, wo du sagst, damit kann ich was anfangen? Oder gibt es gewisse Dinge, die du heute sagen würdest, das ist für mich jetzt völlig irrelevant heute?
Mhm. Also ich glaube, dass eben gewisse Konzepte natürlich auch deshalb relevant waren, weil sie in dieser Zeit relevant waren. Und ich glaube schon, dass ich und andere jüngere Feministinnen von älteren Feministinnen natürlich lernen können. Aber ich glaube eben auch, dass ältere Feministinnen von jüngeren Feministinnen lernen können. Also ich habe da im Sommer zum Beispiel ein nettes Gespräch mit der Anneliese Rohrer und mit der Sibylle Hammann gehabt, so quasi drei Generationen. Und das war halt super cool.
Hat sie für die Furche.
Für die Furche genau,
gemacht,
ja.
Gell? Genau.
Ja, und da haben wir auch gesehen, okay, wir haben unsere Differenzen, aber man hat der anderen Person zugehört und ist auf das eingegangen, was die gesagt hat, und hat dann, also ich habe zum Beispiel von der Anneliese Rohrer dann schon so, ja, irgendwie Zustimmung bekommen.
Und ist das auch nicht schlecht, oder? Ja. Von der Frau Rohrer, ja?
Ja, voll.
Das stimmt, ja.
Also ich glaube, dass es jetzt eigentlich keine Feminismen gibt, die sich wirklich so diametral gegeneinander stehen. Aber natürlich gibt es diesen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, liberalem Feminismus und intersektionalem Feminismus. Den gibt es natürlich schon. Aber ja, da ist es auch irgendwie schwer, auf einen grünen Zweig zu kommen, weil das eine eben, das ist feministische Anliegen innerhalb des Systems irgendwie durchsetzen, und das andere ist halt, ja, das System bekämpfen, weil es ja per se ausschließend ist.
Und du wärst mehr bei der zweiteren Variante.
Genau, beim Intersektionalen, genau.
Mhm. Hast du den Eindruck, weil du gesagt hast, du hast den Eindruck, dass du von älteren Frauen da natürlich was lernen kannst. Hast du den Eindruck, dass sich auch ältere Frauen bleiben, also lass mir jetzt mal diese Diskussion, die du genannt hast, beiseite, aber ist das sonst so, dass die sich auch von dir und deinen Freundinnen was anhören oder ist es dann oft so, dass man sich da auch schwerer tut, als jüngere Frau gehört zu werden?
Na, ich habe eigentlich das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert. Weil ich glaube, man hat einfach schon sehr viele Gemeinsamkeiten und einfach sehr viele ähnliche Kämpfe oder ja, dieselben Feinde, klingt jetzt wieder ein bisschen hart, aber ja, schon.
Das bleibt über die Generationen.
Genau.
Vieles
genau.
Doch leider.
Ja, doch irgendwie.
Die nächste auch
wiederholt
noch.
Sich, ja.
Das wiederholt sich, man fragt sich, wann hört es auf.
Ja.
Aber okay, also zumindest funktioniert das mit den Frauen sozusagen, dass die auf einen hören. Dieser Dialog zwischen Frauen und Männern, das haben wir jetzt auch schon immer wieder gesagt, also da wiederholen sich natürlich auch immer wieder gewisse Muster, erleben wir. Ich finde ja auch, dass neben jenen Männern, die Frauen offen abwerten, was man ja oft genug erlebt, finde ich ja diese falschen Frauenversteher besonders problematisch, die sich dann gerne auch zwecks Imagepflege in Debatten gerne sozusagen als Feministen aufspielen. Mhm. Und wenn man sie genauer beobachtet, jeder und jede, die da genauer hinschauen und vielleicht auch die Leute ein bisschen grundsätzlich einordnen, doch merken, da ist viel Fassade, dahinter sind sozusagen ganz andere Motive und oft eben nicht das Frauenverstehertum. Wie gehst du damit um, dass man halt eben auch merkt, dass es jetzt offensichtlich auch durchaus, wenn man so will, das ist jetzt natürlich auch immer Frage, wo Leute weltanschaulich verortet sind, aber dass es halt auch dann sozusagen in linksliberalen Kreisen, dann gibt man sich halt gerne als Frauenversteher, obwohl man es nicht ist. Was machst du dann in solchen Fällen?
Also das ist wieder dieses Enttarnen-Ding eigentlich, dass diesejenigen Männer natürlich dann irgendwann enttarnt werden, wenn man sich ein bisschen mit ihnen beschäftigt auch. Und das ist dann meistens so irgendwie, ja, es passt eh alles und ich unterstütze euch eh. Und dann kommt aber irgendwie so ein Moment, wo es darum geht, so ja, geht es jetzt um mich oder geht es jetzt um euch? Und wenn derjenige dann sagt, okay, na, es geht jetzt um mich und ich ergreife eben diese Chance, es geht um mich, ich bin mir selbst wichtiger, als da jetzt irgendwie fair zu sein, dann merkt man eh, ja, okay, passt, hast nichts verstanden. Also ich finde ein Beispiel, und da finde ich sicher sehr viele, die mir da dagegen reden, ist eben, dass Podiumsdiskussionen, vielleicht Einladungen abzulehnen, wenn man jetzt sieht, okay, da sitzen jetzt wirklich nur Männer drauf. Und das ist natürlich für Männer, die das dann ablehnen, natürlich eine Chance, weniger gehört zu werden. Aber wenn sie absagen, dann wissen sie auch, hey, ich habe irgendwie eh schon so viele Chancen gehabt und wahrgenommen, gehört zu werden. Vielleicht sollte dann mal jemand anderer drankommen. Und eben auch dieses Empfehlen von Frauen zum Beispiel. So, hey, ich habe da eh schon so viel drüber gesagt und so, aber fragt halt mal die Kollegin oder so. Also das ist schon ziemlich stark. Und daran erkennt man auch sehr viel, finde ich. Wenn man eben bereit ist, so seine Machtposition jetzt nicht abzugeben, davon reden wir ja noch lange nicht, bitte, aber zumindest irgendwie zu teilen.
Du meinst also, dass das ohnehin dann eine, dass eben, was ich ja auch glaube, dass man in der Beobachtung die Dinge dann eh ganz gut einordnen kann.
Ja,
also
genau.
wer so tut, als ob und wer das tatsächlich so meint. Ich finde aber dennoch und möchte das schon positiv schon auch noch sagen, dass gerade bei den jüngeren Männern, aus meiner Erfahrung, jetzt gibt es wirklich viele, wo ich das Gefühl habe, also die haben mit Frauenfeindlichkeit nicht nur nichts zu tun, sondern die reflektieren auch ihre Rolle in der Welt, die sind sich bewusst sozusagen der Ungleichheiten und für die ist Gleichberechtigung kein nerviges, deppertes Schlagwort. Also ich finde, da hat sich schon was verändert. Ich persönlich, weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber ich persönlich habe eigentlich die schlechtesten, jetzt gerade auch jetzt im beruflichen Kontext, Erfahrungen eigentlich mit Männern in meinem Alter gemacht. Wo es dann aber eben sehr oft eher um Wettbewerb geht und um Ressourcenverteilung im Job. Nicht wirklich um Frauenhass. Mhm. Den gibt es in Einzelfällen, hat es den sicher auch gegeben und gibt den. Ja. Aber sehr oft geht es eher um Wettbewerb und Ressourcen, ist jetzt meine Erfahrung. Wie ist das jetzt für dich? Also wo sind sozusagen die Männer, wo du merkst, das ist am schwierigsten für dich?
Mhm. Also bei den Jungen oder in meinem Alter und auch Jüngere finde ich auch, dass sich da irgendwie ganz viel tut, weil die eben auch mit diesem Bewusstsein aufwachsen, dass sie eben vielleicht eine sehr privilegierte Position haben und das auch nicht immer als Beleidigung empfinden, wenn man sie privilegiert nennt. Das tun ja leider sehr viele. So, hey, ich bin gar nicht privilegiert, ich habe keine Eigentumswohnung oder so. Ja, um das geht's nicht. Also diese Konzepte zu verstehen, hilft schon mal sehr, glaube ich, und das tun jüngere Männer auf jeden Fall. Und sie supporten auch ihnen. Sie haben einfach, natürlich haben sie eine unconscious bias, die kriegt man, glaube ich, sehr schwer weg oder braucht halt ein bisschen, aber sie sind trotzdem dann so weit, eben Frauen ja, den Vortritt zu lassen oder sie halt sichtbar zu machen und jetzt nicht irgendwie für sie zu sprechen, sondern sie sprechen lassen. Das glaube ich schon. Und schlechte Erfahrungen habe ich gemacht. Ja, auch eher so dann mit quasi meiner Elterngeneration, würde ich mal sagen. Oder vielleicht noch jünger schon. Die halt wirklich, und mit Älteren sowieso, das sage ich jetzt dann irgendwie gar nicht mehr extra dazu, die halt, wo man schon merkt, dass sie sich bedroht fühlen irgendwie von meiner Generation, vor allem von der weiblichen Generation in meinem Alter, die sich halt wirklich dann so, manchmal ist das echt total albern, so ein bisschen querstellen und irgendwie, obwohl sie das vielleicht im Alltag gar nicht sind, aber dann so auf Muster zurückgreifen, wo ich mir denke, so, das, come on, das gibt's ja nicht. So irgendwie dieses Maßregeln und ja, das lernst schon und immer so ein bisschen, patronizing zu sein. Mhm.
Ja, also das ist das, was du dann, sozusagen eben, was sich wiederholt ein bisschen.
Ja, genau.
Jetzt
genau.
Dir gegenüber.
Ja.
Jetzt ist es ja dennoch so, dass gerade Solidarität und Zusammenhalt unter den Frauen natürlich deswegen gerade umso wichtiger ist und wäre. Und jetzt wissen wir natürlich auch, also das würde ich schon sagen, es sind jetzt nicht unbedingt per se alle Frauen natürlich immer zu 100% solidarisch mit anderen Frauen, obwohl es ja eigentlich nicht nur um die persönliche Situation ginge, sondern wenn man ein bisschen weiter denkt, ist im Interesse aller wer, finde ich, gemeinsam irgendwie für eine Veränderung zu arbeiten. Wie solidarisch bist denn du selber bei Frauen jetzt zum Beispiel, die ganz eine andere Weltanschauung haben, also die ganz anders denken als du, die vielleicht anders argumentieren als du, die sich anders benehmen als du?
Mhm. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber bei mir ist eigentlich so, eben diese Ebene der Weltanschauung, der politischen Einstellung, die quasi bekämpfe ich jetzt bei Frauen genauso, wie ich es bei Männern tue. Also da rede ich dagegen, das kritisiere ich. Nur es gibt halt dann eben diese Ebene, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, die kann auch von der FPÖ sein oder eben ja von den Neos, ich wollte die zwei jetzt natürlich nicht direkt vergleichen, aber ich sage nur, wenn die jetzt zum Beispiel persönlich angegriffen wird, wenn die jetzt irgendwie ja, Hasspostings kriegt oder irgendein Kollege sie blöd angeht, dann gibt es da überhaupt keine, das ist überhaupt keine Frage, dass ich da solidarisch bin und dass ich ihr an die Seite, zur Seite springe, obwohl ich natürlich weiß, dass das umgekehrt nicht der Fall sein würde. Weil es ist ganz selten, dass mich zum Beispiel mich als ja klar linke Frau jetzt Frauen, die halt weiter rechts oder in der Mitte stehen, mich unterstützen. Aber das ist trotzdem ganz selbstverständlich. Also wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jetzt im Zentrum läuft oder so und da sitzt halt irgendwie eine Frau von der FPÖ und dann gibt's halt diese Kommentare, so ja, keine Ahnung, die ist irgendwie, na, wie die jetzt wieder ausschaut oder keine Ahnung was, oder dann rede ich da dagegen, weil das ist einfach nicht der Punkt. Da, auf diese Ebene begebe ich mich einfach nie, egal wer das Gegenüber ist.
Zum Schluss würde ich dich jetzt noch bitten, dass du uns vielleicht auch aus deiner Erfahrung oder von dem, was du weißt und gelesen hast, ein bisschen feministische Lebenshilfe mitgibst auf dem Weg. Welche Buchtipps hättest du für Männer, die sich interessieren, für Frauen, die es interessiert, wo du sagst, da könnte man etwas über einen anderen Umgang miteinander mitkriegen lernen?
Okay, ja.
Was hättest du da? Du hast eine schlaue Liste,
habe ich gesehen. Ich habe eine Liste gemacht, genau. Das eine ist Untenrum frei von der Margarete Stokowski. Das ist eh schon ganz oft besprochen worden, aber es ist wirklich ein super Buch. Es beschreibt einfach Sachen, wo man mit dem ärgsten Aha-Effekt zurückbleibt. Und es ist lustig, die Frau ist irrsinnig lustig, sie ist irrsinnig gescheit und beschreibt eben von klein auf bis, also es ist so halb autobiografisch, sie sagt nie, was autobiografisch ist und was nicht. Und beschreibt halt so Momente und Erkenntnisse. Und das ist wirklich so total super. Das beginnt bei, zum Beispiel als Jugendliche, beim Bravo-Lesen. So, dass zum Beispiel die Sextipps, die da drinnen stehen beim Dr. Sommer, einfach immer nur darauf aus sind, wie man halt den Mann befriedigt. Und es geht halt nie um die Frau und lauter solche Sachen. Es ist wirklich super. Dann gibt es natürlich, was haben wir da noch?
Jetzt muss ich. Okay, ja, ja, es ist schon etwas dunkel bei uns im Aufnahmezimmer.
Genau, und ich habe den Zettel nass gemacht.
Und den Zettel nass gemacht, aber man sieht es noch, glaube ich.
Dann zum Beispiel All About Love von der Bell Hooks. Da geht es halt um Konzepte von Liebe in der modernen, kapitalistischen, patriarchalen Gesellschaft. Und das ist ein hartes Buch natürlich, aber da kann man auch wirklich sehr viel lernen und man bleibt dann auch einfach so irgendwie oft erschöpft zurück. Dann, was haben wir noch? Sister Outsider von Audre Lorde zum Beispiel, das ist eine Sammlung ihrer wichtigsten Essays, die ist für zeitgenössische feministische Theorien irrsinnig wichtig als schwarze lesbische Aktivistin. Also da kann man auch einfach ganz viel lernen. Und ich finde, es ist eben sehr, sehr wichtig, so aus dem weißen europäischen Kontext rauszugehen. Weil, ja, das bringt nichts, wenn man sich da so verhaftet. Und dann gibt es natürlich noch...
Das ist ein Wahnsinn, was du alles... Die Leute werden lesen.
Ja, was natürlich super ist, ist Men Explain Things to Me von der Rebecca Solnit. Und das ist so ein Buch, das würde ich eigentlich gerne, so wie man halt den Coffee to go hat, würde ich das gerne die ganze Zeit einfach unterm Arm tragen.
Um
einfach,
immer dabei zu haben, ja. Wenn es notwendig
genau,
ist, oder wie?
Genau. Und okay. Das ist halt natürlich, es geht um Mansplaining, wie eben der Titel schon sagt. Und es geht um das Silencing von Frauenstimmen, drüber reden und tun, was Männer halt gerne machen, sich ein bisschen so zu tun, als würden sie sich besser auskennen als die Frau. Das geht so weit, dass man ihr eigenes Buch erklärt hat. Mhm. Also, ja.
Das ist auch wichtig, ne? Dass sie weiß, was sie geschrieben hat.
Genau. Was haben wir denn da noch? Was mich auch irrsinnig geprägt hat, war, aber das ist natürlich für Fortgeschrittene, weil es ist ein bisschen hart, The Bell Jar von Sylvia Plath, also die Glasglocke. Mhm. Da geht's, das ist ein Roman über eine junge, psychisch kranke Frau, suizidale Frau, die eben ihren Weg aus dieser Situation heraus sehr schonungslos beschreibt und man weiß auch irgendwie gar nicht, wie es ausgeht. Aber das eben als Roman. Ja, und das sind noch ganz viele andere. Ja. Ich weiß nicht, wie viele noch.
Aber sagen. Ich glaube, dass wenn die Leute das mal lesen.
Ja, voll. Es ist nämlich genau. Es ist,
das soll man beginnen.
Ist,
ne?
Genau,
man
muss das ja nicht Gute gleich... ist, wenn man feministische Literatur anfängt und generell Literatur von Frauen anfängt zu lesen, dann findet man pro Buch irgendwie 10 weitere feministische oder von Frauen geschriebene Bücher, die man halt dann lesen kann. Also es ist... irgendwie ein bisschen ein Selbstläufer dann.
Dass man mal
wunderbar
zumindest weiß, was es gäbe, wo man mal reinschauen
genau.
soll. Super. Also die Nicole Schöndorfer, die jetzt hier, gute Stunde sind wir jetzt gesessen, sitzt und erzählt, hat mit der zornigen Nicole Schöndorfer aus dem Netz gar nicht so viel zu tun. Kann ich zusammenfassend zumindest aus meiner Perspektive sagen. Ich glaube auch, dass du...
Aber das ist auch, weil ich dich mag.
Ach so, ja, danke. Okay, na, hättest du mir weniger mögen, wäre es vielleicht... Ärger gewesen. Nein, aber ich glaube, dass es für die Leute schon vielleicht interessant sein kann, für Menschen, die dich halt nur aus einer Perspektive kennen, dass du da vielleicht ganz anders bist, als man dich einordnet oder erwartet im Gespräch, wenn du wirklich Zeit hast, auch deine Gedanken darzulegen. Verstehst du vielleicht auch am Schluss, dass viele manchmal nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen und sich schwer tun?
Ja, das verstehe ich schon. Aber das ist eigentlich auch was Gutes, finde ich, dass das manche nicht wissen, weil es diese bisschen Distanz zeugt auch so ein bisschen von Respekt, finde ich. Also bei mir geht es auch oft so, dass ich irgendwie nicht weiß, wie ich mit dem und dem, den ich aus dem Internet kenne oder so, umgehen soll. Und dann werde ich halt meistens natürlich positiv überrascht, weil die Leute, die ich treffe, eh irgendwie dann auf meiner Linie sind. Und ja, ich kann es verstehen, dass ich dass sich manche eingeschüchtert fühlen, auch weil ich mittlerweile irgendwie ein halbwegs großer Account geworden bin. Ich weiß irgendwie gar nicht, wie das passieren konnte.
Konnte das passieren?
Ja. Und ja, aber man muss sich wirklich nicht fürchten von mir, wenn man halbwegs seine Privilegien checkt.
Gut, also wir lernen, müssen alle unsere Privilegien checken und uns eben dementsprechend auch versuchen, manchmal zu verhalten oder meistens zu verhalten. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Nicole.
Ja, sehr gerne. Danke.
Und das war's wieder für heute. Schickt uns doch bitte eure Anregungen und Kritik. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann könntet ihr uns auch mit 5 Sternen auf iTunes bewerten. Das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal bei Ganz offen gesagt.
Missing Link.